wenn wir anfangen, dann gehen alle raus, aber das stimmt auch gar nicht. Aber es ist immer so eine Albtraumvorstellung, die man als Musiker hat. Und schön, dass das hier genau andersrum ist. Hat irgendjemand ein Taschentuch für mich? Mir läuft die Nase. Was hast du? Soft und sicher? Was ist das denn, Franz? Dann nehme ich das von. Diesen Weicher? Dann nehme ich das hier, danke schön. Kannst du mir eben das Mikro halten? Dankeschön. Gar nicht so leicht, sich beim Schneuzen umzudrehen, wenn man in der Mitte steht. Das hatte ich bisher unterschätzt. Aber egal, jetzt kommen wir zum ernsten Teil. Und hier so bete ich mir, dass du um dein Wort hier noch segnest an uns. Bete, dass irgendwie alles so rüberkommt, wie du es gemeint hast. Bitte auf keinen Fall so, wie ich es gemeint habe. Also lieber, wie du es gemeint hast. Bete, dass du zu unseren Herzen sprichst. Bitte dich, dass du von vornherein das aussortierst, was besser aussortiert werden sollte. Und dass so um die Botschaft irgendwie ankommt, die du uns heute sagen willst. Jesu Namen. Amen. So, ich möchte gerne heute predigen. Also mein Thema ist Freiheit und Struktur. Und das, was ihr dahinter mir seht, ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen, weil es ist nämlich irgendwie auch sehr wesentlich, was da ist. Es ist das Brandenburger Tor und zwar gebaut mit Lego. Wäre mein Kindertraum, glaube ich, gewesen. Ich habe als Kind immer sehr gerne mit Lego gespielt und so ein bisschen erhält sich ja auch das Kind im Manne, sagt man so. Und so hat mir das heute sehr viel Spaß gemacht, dann mal so ein Bild zu suchen und habe also jede Menge Websites mir angeguckt, die sich mit Lego beschäftigen und bin überrascht, was es da für einen Fortschritt eigentlich gibt. Also als ich Kind war, das war so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, genau, da musste man wirklich Sachen noch selber bauen. Irgendwie, es gab halt so blaue und rote Klötzchen. Später kamen die gelben noch dazu und dann hat man irgendwann so Sachen gekriegt zum Häuser bauen. Aber das war halt echt noch irgendwie so voll kreativ und man musste sich wirklich was einfallen lassen. Und jetzt heute ist es ja total anders. Man kann irgendwie sogar Star Wars Sachen kaufen aus Lego. Die sind auch ziemlich preiswert, will ich da mal irgendwie einfach sagen. Also so 500 € für einen Todesstern ist ja auch irgendwie ungefähr nix. Aber von daher habe ich mir auch jetzt noch nie was wieder davon gekauft, weil also so von manchen Raumschiffen kann sich auch ein Auto kaufen, so vom Gegenwert her. Aber ich finde das total faszinierend, irgendwie, dass es Leute gibt, die diese riesigen Dinger da bauen. Und habe also auch ein Bild von jemandem gesehen, der einen Flugzeugträger gebaut hat. Und zwar nicht ganz im Verhältnis 1:1, aber schon ziemlich nah dran. Also war mit dem Ding im Wasser und der Flugzeugträger war so tatsächlich größer als er. Also so 2 Meter irgendwas wird der schon gewesen sein. Und wenn man sich so vorstellt, wie viele Teile da drin verbaut sind, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie viele das sind. Oder man kann es auf jeden Fall, ich kann es nicht ausrechnen. Aber ich denke mal, das werden nicht einige 100 sein, sondern das werden einige 1000 sein und vielleicht sogar einige 10.000 sein. Und mich fasziniert irgendwie der Gedanke, dass es möglich ist, aus diesen ganzen kleinen Dingern etwas Riesengroßes zu bauen. Und ich weiß nicht, wer von euch letztes Jahr, was glaube ich, hier war, als wir unsere Lego-Stadt gebaut haben. War es letztes Jahr? Okay, wer von euch vorletztes Jahr da war, als wir hier unsere Lego-Stadt gebaut haben, mit ganz vielen Kindern, da stand ich der ganze Raum hier voll mit Lego-Sachen und haben eine riesengroße Stadt aufgebaut. Und ich fand das irgendwie schon ganz schön beeindruckend. Also zum einen, weil da auch einiges an Kreativität bei war. Ist sogar ein Unfall da drin vorgekommen mit roten Teilen als Blut, was ich sehr beeindruckend fand, wobei ich auch nicht unbedingt wissen möchte, welcher 8-Jährige sowas aufbaut oder was aus dem wird, wenn er 16 wird. Aber auf jeden Fall, mich hat das total fasziniert, irgendwie, dass es möglich ist, mir aus diesen ganzen kleinen Dingern etwas rauszuholen. Und der Unterschied eigentlich so zwischen einem großen Haufen Legosteinen und etwas sehr Ansehnlichen aus Lego gebautem ist Struktur. Und so will ich hauptsächlich darüber reden, dass Struktur wichtig ist. Also ein eigentliches Thema ist Freiheit. Aber ich komme zu dem Schluss, dass Freiheit eigentlich gar nichts ist ohne Struktur. Wenn man nur irgendwie auf der Freiheitsseite lebt und nicht mehr auf der Strukturseite, dann kommt nie irgendwie das raus, was Gott haben möchte. Und das ist ja irgendwo so eine Sehnsucht, die wir hoffentlich alle haben hier in dieser Gemeinde, dass wir unser volles Potenzial in Christus ausschöpfen, dass wir genauso werden, wie Gott sich das vorstellt. Und dafür wird beides nötig sein, nämlich wie Freiheit und Struktur. Das Ganze ist in einem ziemlich schwierigen Verhältnis zueinander, dass ich mich bemühen möchte, heute möglichst kompliziert darzustellen, damit am Ende auch keiner mehr irgendwie weiß, was ich meinte, so dass wir nachher genau wissen, wie Freiheit und Struktur zusammengehören. Das war übrigens gerade ein Witz. Also ich weiß nicht, es ist erlaubt, irgendwie bei Witzen zu lachen, und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass ihr es nicht verstanden habt. Also ich versuche nicht, das so kompliziert wie möglich darzustellen, obwohl mir das möglicherweise... Ich sehe ja dann dein ratloses Gesicht und weiß irgendwie, dass ich da was gerade Falsches gesagt habe. Freiheit ist eine total wichtige Sache, und ich habe heute über Freiheit nachgedacht. Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist... Ich weiß nicht, einige von den Nachgeborenen von euch, wisst ihr noch, dass es mal einen deutschen Musiker namens Marius Müller-Westernhagen gab? Das war auch irgendwann so ganz, ganz früher. Und ich habe auch die ganze Zeit nachgedacht, aber nicht wikipediert. Lebt der eigentlich noch? Oh. Okay, also er lebt noch, und die ersten zwei CDs, habe ich gerade von Jürgen gehört, die waren auch noch ganz gut. Ich glaube, die kommen noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Jedenfalls hat er ein sehr berühmtes Lied gesungen, irgendwann im letzten Jahrhundert, nämlich mit dem Titel Freiheit ist das Einzige, was zählt. Und das ist komischerweise auch das einzige Lied, irgendwie, an das ich mich erinnere, wahrscheinlich, weil das rauf und runter am Radio gelaufen ist und ich mittlerweile sogar den Text auswendig konnte und sogar mitsingen konnte, habe ich allerdings nicht gemacht. Das heißt also, dass Freiheit ein Thema ist, das nicht nur in der christlichen Welt interessant ist, sondern auch über uns hinaus beschäftigt man sich mit Freiheit, hält Freiheit für ein extrem hohes Gut, für das es sich lohnt zu kämpfen und zu sterben. Freiheit ist an der Basis unserer demokratischen Grundordnung, wie jeder von uns ist mit einem hohen Maß an Freiheit aufgewachsen. Und Freiheit ist eine Sache, um die Kriege geführt werden, also was wirklich richtig wichtig ist. Und wenn irgendjemand sich unfrei fühlt, dann fängt er auch normalerweise an zu kämpfen, um Freiheit zu bekommen. Und wie gesagt, es werden Kriege drum geführt, also Völker, die in Unfreiheit sind, tun eigentlich alles, um wieder in Freiheit zu kommen. Und Freiheit ist irgendwie eines der ganz großen Themen eigentlich in der Bibel und auch im Neuen Testament. Und es kann daran liegen, wie das Volk Israels, in dem es hauptsächlich im Alten Testament ging, eigentlich relativ selten frei gewesen ist. Die sind immer unterjocht worden und waren immer irgendwelche größeren Völker, die Israel geschluckt haben. Und so war eine große Sehnsucht nach Freiheit da, die meistens unerfüllt war. Und das ging bis zur Zeit des Neuen Testamentes, also die Zeit, womit wir uns hier meistens im Gottesdienst beschäftigen, wo das Neue Testament geschrieben worden ist. Da war Israel gerade unter Herrschaft der Römer, und alle haben sich mehr oder weniger nach Freiheit gesehnt und gekämpft und versucht, frei zu werden. Und mitten in der Zeit kommt Jesus an und fängt auch an, über Freiheit zu reden, hat also einiges sehr Markantes über Freiheit gesagt. Und das Wichtigste irgendwie, wo man eigentlich immer sofort drauf kommen sollte, wenn man Brainstorming zu dem Thema macht, ist, dass Jesus in Johannes 8 sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich denke mal, dass das ein Statement war, irgendwie, dass zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat, sehr kontrovers verstanden worden ist, weil er nämlich eigentlich über eine andere Freiheit geredet hat, als die, wonach sich alle gesehnt haben. Und was er eigentlich gesagt hat, ist, selbst wenn die Römer noch hier sind, selbst wenn die uns immer noch unterdrücken, ist es doch irgendwie für jeden einzelnen Menschen möglich, Freiheit zu haben. Und diese innere Freiheit, die unser Leben bestimmen sollte, die kann nur von mir kommen. Die kommt nicht von irgendwem anders, und die hat auch nichts damit zu tun, ob Römer im Land sind oder keine Römer im Land sind oder ob man zu irgendwas gezwungen wird oder unterdrückt wird. Es ist immer möglich, diese Freiheit zu haben. Und natürlich auch, wie das der Umkehrschluss gilt auch, und da hat Jesus sogar noch deutlicher darüber geredet, nämlich ist es möglich, dass man äußerlich total frei ist und es gibt keinen, der einen zu irgendetwas zwingt, und man ist sein eigener Herr, und trotzdem hat man innerliche Unfreiheit und macht nicht das, was man eigentlich machen will. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo jeder Mensch dran krankt. Oder eigentlich, ich glaube das nicht, kann ich viel stärker sagen. Ich bin absolut hundertprozentig felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch diese innere Unfreiheit kennt und zwar eigentlich keinerlei äußeren Zwängen unterliegt, aber trotzdem nicht das macht, was er eigentlich für richtig hält und für gut erkannt hat. Und so will ich euch den Vers mal eben im Zusammenhang zeigen. Also im Zusammenhang hat Jesus mich Folgendes gesagt. Da sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Also die hatten das falsch verstanden, die haben gedacht, dass Jesus über eine äußere Freiheit redet und haben sofort gesagt, ja, aber es sind doch hier freie Männer und freie Frauen, keiner von uns ist jemals Sklave geworden, wir mussten noch nie irgendwie jemanden gehören und eigentlich sind wir doch freie Leute. Und Jesus sagt so, nee, das worum es wirklich geht, irgendwie das habt ihr nicht. Ihr habt vielleicht eine äußere Freiheit, aber jeder, der sündigt, ist immer noch Sklave der Sünde. Und ihr habt irgendwie etwas in eurem Leben, was euch gefangen hält. Ihr seid irgendwie unfreie Leute. Und es ist nicht so, wie ihr es euch vorstellt, dass ihr frei seid, sondern ihr braucht eigentlich noch diese innere Freiheit. Und wenn die nicht da ist, dann kann man eigentlich auch nicht sagen, dass ihr frei seid. Und diese innere Unfreiheit ist was total Ätzendes. Und ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der nicht irgendwo innere Unfreiheit hat. Und innere Unfreiheit hat einfach damit zu tun, dass wir eigentlich wissen, was gut ist, aber wir können es nicht machen. Es gibt irgendetwas in uns, irgendwie so ein Widerstand, dagegen das Gute zu tun. Und stattdessen machen wir immer irgendwie eigentlich etwas, was wir als sinnlos halten und kriegen es nicht hin, irgendwie nach unseren eigenen Maßstäben zu leben, unsere Werte zu verwirklichen, die idealistischen Gedanken zu leben, die wir eigentlich haben und was auch immer. Also wir wissen eigentlich, dass es etwas Gutes gibt, aber wir können nicht so leben. Und es gibt im Deutschen sogar ein Wort dafür, um das zu beschreiben, nämlich den inneren Schweinehund. Und das ist ein ganz, ganz böses Viech, irgendwie das hat jeder irgendwie in sich drin. Und dieser innere Schweinehund sorgt dafür, dass wir trotzdem die Tafel Schokolade aufessen, auch wenn wir eigentlich wissen, dass Schokolade nicht gut für uns ist und auch nicht irgendwie zu den grundlegenden Nahrungsgruppen gehört. Und obwohl wir eigentlich irgendwie merken, dass wir immer mehr Hüftgold ansetzen, ein total bescheuerter Ausdruck übrigens, und dass wir eigentlich auch total unzufrieden sind mit unserem Hüftgold, aber trotzdem immer ist diese Stimme da, das, was du jetzt noch brauchst, was dir zum Glück noch fehlt, ist eine Tafel Schokolade. Und man sagt dann vielleicht ein, zwei Mal nein und geht dann doch rüber zum Edeka und kauft irgendwie so das eine oder andere Produkt und haut sich das trotzdem rein. Und also fast jeder, mit dem ich rede, sagt irgendwann so, gesunde Ernährung ist total wichtig. Und das ist ja gerade in Deutschland auch so ganz, ganz hoch im Kommen. Jeder will sich gesund ernähren. Aber wenn man dann irgendwie ehrlich ist und die Hand aufs Herz legt, dann liegt es doch manchmal noch näher, irgendwie zu McDonald's zu gehen, wo man eigentlich gar nicht hin möchte, statt da sich nochmal einen gesunden Salat zu machen und einen Bio-Joghurt sich reinzuziehen, möchte man dann doch lieber irgendwie den Burger. Und auch wenn es gerade irgendwie abends um 3 ist und man eigentlich auch weiß, irgendwie, dass alles, was man später ist als, ich weiß gar nicht, weil man immer essen soll, 19.30 Uhr oder so, dass es auch doppelt ungesund ist, man macht das trotzdem. Und jeder hat irgendwie diesen inneren Schweinehund. Und das ist in jedem Bereich unseres Lebens. Ich möchte mal vermuten, dass jeder von uns einen extrem klebrigen Fernsehsessel zu Hause hat. Oder die allermeisten jedenfalls. Und dass wir immer irgendwie auch so dieses Symptom kennen, irgendwie, dass man sich dann nach der Arbeit mal eben zu Hause in den Fernsehsessel legt und den Fernseher anmacht. und dann sich allen möglichen Blödsinn anguckt, während man doch eigentlich die ganze Zeit noch etwas Vernünftiges machen möchte und speziell irgendwie natürlich als Christ sich auch denkt, Mensch, ich müsste doch eigentlich jetzt noch so ein bisschen Bibel lesen oder beten, das wäre doch total gut, ich habe noch gar nichts mit dem Herrn gemacht, aber jetzt läuft da irgendwie auch noch gerade irgendwie die Wiederholung von irgendeinem Ronald Reagan Western von 1933, die ich auch erst 23 Mal gesehen habe und wer weiß, ob da jetzt vielleicht doch noch was anders drin ist, also gucke ich mir das doch noch eben an. Und nachdem man sich so viele Sachen mal so eben angeguckt hat, ist es dann auch schon 2 Stunden nach der Zeit, wo man normalerweise ins Bett gehen sollte und man hat wieder nicht Bibel gelesen und hat wieder nicht gebetet und hat deswegen auch noch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und das ist eine total ärgerliche Sache und das betrifft auch nicht nur Christen, also es ist durchaus nicht so, irgendwie, dass nur wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern ich glaube, alle Menschen haben ein schlechtes Gewissen, so kleines Geheimnis irgendwie, dass ich das mal eben so kundtue. Jeder Mensch hat irgendwelche Sachen, von denen er weiß, dass er sie machen sollte und sie dennoch nicht macht oder nur irgendwie macht, wenn er richtig Druck dafür kriegt, wenn sie weiterhin nicht so machen. Und jeder hat irgendwie dieses Gefühl, irgendwo versagt zu haben. Jeder Mensch lebt irgendwie damit, dass er irgendetwas nicht erreicht hat und hat deswegen ein schlechtes Gewissen. Und so ist also irgendwie die äußerliche Freiheit, hat nichts damit zu tun, ob wir das Richtige machen. Also wir werden trotzdem nicht zum Sport gehen, obwohl wir keine äußere Kraft haben, die dagegen wirkt. Wir wüssten, dass wir gerne eigentlich Sport treiben sollten und es ist durchaus nicht so, irgendwie, dass jemand vor unserer Haustür steht mit einer Pistole und sagt, ich rede gerade über mich, ja, und sagt irgendwie, du darfst jetzt heute nicht gehen, aber wir gehen trotzdem nicht. Also die äußere Freiheit ist eigentlich da, irgendwie, aber es ist die innere Freiheit nicht da, das Richtige zu machen. Das war jetzt auch ein saublödes Beispiel, weil ich, da kann auch gar keiner was mit anfangen. Ich glaube, irgendwie alle Leute treiben Sport und mehrmals die Woche und auch sehr vernünftig. Und ich bin der allererste, der das macht. Ja, also ich bin auf jeden Fall angemeldet in so einer Fitnesseinrichtung und war auch schon mehrmals da und habe mir die Geräte angeguckt. Und nehme mir auch eigentlich vor, 2-mal die Woche dahin zu gehen. Und nachdem das einmal so toll war, habe ich mir sogar vorgenommen, 4-mal die Woche hinzugehen. Und bin jetzt auf alle 4 Wochen einmal. So ungefähr. Also es ist durchaus nicht, dass ich jetzt mit dem Finger zeigen könnte und behaupten könnte, dass ich diese Probleme nicht habe. Auch ich habe einen inneren Schweinehund. Und das führt zu einem Dilemma, das ein deutscher Philosoph mal ganz wunderbar in einen Satz gefasst hat, nämlich Arthur Schopenhauer. Und er hat gesagt, der Mensch kann vielleicht tun, was er will, aber er kann niemals wollen, was er tut. Und ich vermute, dass sich da so der ein oder andere drin wiederfindet. Also wir sind eigentlich total frei. Aber wenn wir auf unser Leben gucken, dann ist es doch manchmal irgendwie, dass man sich denkt, boah, wie konnte ich das nur machen? Warum habe ich das nur gemacht? Oder warum habe ich das nicht gemacht? Und dass wir uns total irgendwie über das ärgern, was wir mit dieser Freiheit, die uns gegeben ist, machen. Und bei Christen ist es, glaube ich, speziell irgendwie nochmal schlimm, dass wir dann dieses schlechte Gewissen auch noch mit Gott assoziieren und dass wir denken, wie dass Gott jetzt irgendwie unzufrieden mit uns ist, irgendwie weil wir uns gerade unzufrieden fühlen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass es wirklich einfach wie unser Gewissen ist, wenn wir dass wir immer wieder irgendwo uns mit unseren Maßstäben vergleichen und merken, dass unsere Maßstäbe extrem gut sind und wir selber leider da ein bisschen hinter zurückbleiben und dass das ein schlechtes Gewissen bringt. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Gott uns da auch noch irgendwie für verurteilt und glaube auch gar nicht, dass wir ihn dafür brauchen würden, sondern wir kommen da auch irgendwie sehr gut selber mit klar, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ein schlechtes Gewissen führt nur in den aller seltensten Fällen dazu, dass man sich verändert und dass man von sich aus irgendwie das Richtige macht. Jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie als gläubige Leute auch noch fragen, ob Jesus da möglicherweise den Mund etwas zu voll genommen hat. Also er sagt ja hier, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei und dann gucken wir auf unser Leben und stellen fest, irgendwie eigentlich sind wir gar nicht so wirklich frei und haben vielleicht irgendwie etwas gelernt über das Leben und wissen irgendwie, wie es eigentlich laufen sollte, aber eigentlich haben wir nicht so diese Freiheit, von der Jesus spricht und möglicherweise liegt es ja daran, dass er sich da geirrt hat. Ich mache jetzt keine Abstimmung, das ist mir irgendwie zu gefährlich, also irgendwie pro oder contra, Jesus hat recht oder nicht, sondern gebe euch einfach gleich die Antwort auf die Frage. Also ich glaube schon, dass Jesus recht hat, aber dass das Problem irgendwie darin liegt, dass man eine Freiheit, die man hat, gebrauchen kann oder man kann sie missbrauchen. Und komischerweise, ärgerlicherweise lehrt die Erfahrung, dass die wenigsten Menschen mit Freiheit gut umgehen können und die meisten Menschen eigentlich eher noch so ein Korsett brauchen, so eine äußere Hilfe, die ihnen hilft, ihr Leben zu strukturieren. Und wenn diese äußere Hilfe wegfällt, dann ist es nicht so, dass sie weitermachen wie bisher oder sich sogar verbessern, sondern eigentlich irgendwie, dass so die Spirale nach unten geht. Und je weniger äußerer Anreiz da ist und je weniger Menschen da sind, die uns erzählen, was wir machen sollen, umso weniger werden wir eigentlich normalerweise das gute Leben, von dem wir wissen, dass es richtig wäre. Und einfach ein leicht greifbares Beispiel dafür ist Selbstständigkeit. Und ich habe das oft gehört, wenn ich mit Menschen geredet habe, die Arbeitnehmer sind und speziell mit Leuten, die Arbeitnehmer sind und ihren Chef als negativ empfinden. Ich will jetzt auch nicht sagen, was mir da so für Bezeichnungen für Chefs zugetragen werden manchmal. Aber es gibt schon Leute, irgendwie, die meinen, irgendwie, dass niemand weniger Ahnung hat irgendwie, als der Chef, der über sie gesetzt ist und die extrem darunter leiden, irgendwie, dass sie jemanden haben, der sie immer antreibt und ihnen sagt, was sie machen sollen und sie irgendwelchen Soll erfüllen müssen. Und eigentlich immer so mit diesem Wunschtraum leben, das irgendwann mal abzuschütteln und nicht mehr abhängig beschäftigt zu sein, sondern selbstständig zu werden und ihr eigener Herr zu sein. Ich habe das selber gemacht, also ich bin jetzt schon irgendwie seit ganz vielen Jahren eigentlich selbstständig oder habe irgendwie zumindest keine Lochkarte, die ich drücken muss und keinen Chef, der hinter mir herläuft. Und habe gemerkt, dass Selbstständigkeit irgendwie ein total zweischneidiges Schwert ist und dass es durchaus nicht so ist, dass alles besser wird in dem Moment, in dem man jetzt keinen Chef mehr über sich hat, sondern dass eigentlich für die allermeisten Leute, die sich selbstständig machen, an dem Punkt die Probleme erst richtig anfangen. Denn auf einmal ist es nicht mehr nötig, morgens beim Wecker klingeln aufzustehen. Und man macht also erstmal irgendwie das, was man sich immer gewünscht hat, nämlich man drückt den Wecker irgendwie auf 5 Minuten später klingeln, dann geht es immer so weiter und nach einer halben Stunde macht man das Ding dann teilweise ganz aus. Und wenn man dann aufsteht, ist der Vormittag schon halb weg und es ist irgendwie 11 Uhr und man fängt an, sich seinen Kaffee zu machen und zu überlegen, was fange ich denn jetzt mit dem Tag an, und man hat eigentlich auch irgendwie ganz viel Arbeit, aber stellt auch fest irgendwie, dass es ganz schön schwer ist, irgendwie sich dann als Selbstständiger ohne äußere Verpflichtungen darum zu kümmern, dass es nicht nur schwer ist, aufzustehen, sondern dass es sich auch noch ganz anders arbeitet, wenn man irgendwie zu Hause im Wohnzimmer einen Computer stehen hat. Und dass es dann gar nicht mehr so einfach ist, wie Leute anzurufen und Kunden zu akquirieren. Akquirieren oder requirieren? Aha, okay, da kennen sich ein paar Leute aus. Also dass es gar nicht so einfach ist, dann Kunden zu akquirieren. Und dass, wenn irgendwie diese äußere Stimulanz fehlt und so diese externe Motivation nicht mehr da ist, die neben einem herläuft und einem sagt, was man zu tun hat, dass es dann auf einmal irgendwie gar nicht so leicht ist, überhaupt etwas zu machen. Und dass also normalerweise, wenn man die erste Zeit selbstständig ist, die Produktivitätskurve auch ganz rapide nach unten geht und dafür die Prokrastinationskurve ganz steil nach unten oben geht und man oft alle Minesweeper-Limits irgendwie bricht und sich da irgendwie immer weiter verbessert und ungefähr jeden Menschen weiß, der in Deutschland gestorben ist, weil man sich den Wikipedia-Nekrolog irgendwie die ganze Zeit durchliest und alles Mögliche macht, irgendwie, aber man kriegt es nicht hin zu arbeiten. Und das geht irgendwie auch noch so weiter. Man kriegt es nämlich nachher auch nicht hin, ins Bett zu gehen. Das ist ja dann auch nicht so, dass man dann noch zu einer ordentlichen Zeit ins Bett geht, sondern man geht immer später ins Bett. Und der Tag wird irgendwie immer unordentlicher. Und man kommt eigentlich mit seinem Leben ganz oft nicht mehr klar und stellt mit Schrecken fest, irgendwie, dass die innere Motivation kleiner ist als die äußere Motivation und dass man es eigentlich total nötig hat, wie eine Struktur zu haben, um normal zu leben. Und so ist es tatsächlich so, dass viele, die sich selbstständig gemacht haben, irgendwann nach einem Jahr den ersten bezahlten Job annehmen, den sie kriegen, weil es dann auf einmal wieder leichter ist, irgendwie damit zu leben, und sie einfach gemerkt haben, es ist ganz schön schwer, irgendwie aus dieser inneren Motivation heraus zu leben, und sie wissen zwar, was sie hätten machen sollen, aber sie haben es nicht gemacht. Und ich glaube, dass das Problem, was ich da beschreibe, auf fast jeden Menschen zutrifft, weil das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Menschen ist, die wirklich sich selber motivieren können, die keine äußere Struktur brauchen, und dass es bei den meisten eigentlich nötig ist, um die Freiheit zu erlangen, das zu machen, was wir uns vorstellen, was uns wirklich wichtig ist, eine äußere Struktur dringend notwendig ist. Vor ein paar Jahren habe ich mal in einem Kloster gepredigt. Es war so ein modernes Kloster von 24/7 Prayer in Ostdeutschland. Und ich hatte jeden Vormittag dann da die Bibellehre zu versehen und bin abends dann zum Predigen in Gemeinden gefahren. Und die hatten auch so einen ganz strengen Tagesablauf. Also es gab drei Gebetszeiten. Eine war früh am Morgen, eine war dann am frühen Abend und eine war am Spätabend. Und ich hätte mitnehmen können die am frühen Morgen und die nachts. Die abends habe ich nicht geschafft, weil ich halt woanders war. Und tatsächlich war ich auch bei insgesamt zwei Gebetszeiten von den 15, die stattgefunden haben in den 5 Tagen, wo ich da war. Und dachte mir so, boah, morgens früh, das schaffe ich nicht, irgendwie so früh aufzustehen, irgendwie das geht gar nicht und überhaupt, wer weiß, das war glaube ich um 6 Uhr oder sowas, keine Ahnung, ob Gott da überhaupt schon wach ist und da gehe ich doch nicht in die Kirche. Die andere Zeit habe ich nicht geschafft und zweimal war ich dann irgendwie beim Abendgebet und habe auch so gemerkt, irgendwie, dass das gar nichts für mich ist. Habe aber mit einigen aus diesem Kloster geredet und die haben gesagt, es wäre eigentlich die Zeit ihres Lebens, wäre das erste Mal irgendwie in ihrem Leben, dass sie sich wirklich strukturiert mit Gott beschäftigt haben, dass sie jeden Tag gebetet haben, dass sie jeden Tag Bibel gelesen haben, jeden Tag Anbetungszeiten haben und dass ihnen das total weitergeholfen hat. Und so bin ich mit dem Gefühl dann nach Hause gefahren, dass es sehr gut ist, dass es Klöster gibt und dass es solche Disziplinvorschriften gibt, aber dass ich auch irgendwie sehr dankbar dafür bin, dass ich da nicht drin sein muss. Und habe auch daraus die Lehre gezogen, wie dass ich wohl irgendwie einer der Leute bin, die sich wirklich gut selbst motivieren können. Also macht mir überhaupt keine Probleme, irgendwie ein geistliches Leben zu haben. Ich bin super selten unzufrieden mit meinem geistlichen Leben und bin eigentlich eher so jemand, der auf Druck von außen negativ reagiert, weil dann fange ich irgendwie an, mich zu versperren und habe dann irgendwie auch schon irgendwie gar keine Lust, irgendwie zu einer Gebetszeit zu gehen. Wenn alle da hingehen und wenn man das muss, irgendwie dann fällt mir das extrem schwer, mich irgendwie noch darauf zu konzentrieren. Und wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich irgendwie, dass das möglicherweise auch Auswirkungen auf unsere Gemeinde hat, dass ich so jemand bin, der viel Freiheit sucht und wir deswegen auch als Gemeinde Strukturen gelegt haben, die extrem viel Freiheit zulassen. Und die negative Seite davon ist, dass wir ganz wenig davon haben, was andere Gemeinden ihren Mitgliedern an die Hand geben, an äußerer Motivation und an Korsett, um ihnen durchs Leben zu helfen. Und dass deswegen es viele Menschen bei uns gibt, die Schwierigkeiten haben, im Glauben zu wachsen, weil es einfach zu wenige äußerliche Vorgaben gibt. Und das will ich einfach mal ganz selbstkritisch sagen und euch mal irgendwie so zwei Modelle vorstellen, wie normalerweise Gemeinden gebaut werden, nämlich das wie von den allermeisten Gemeinden und das von den Jesus-Freaks-Gemeinden, zu denen wir gehören. Und ich glaube also tatsächlich, dass wir in dem Punkt irgendwie einigermaßen einzigartig sind und dass also das, was wir hier an Struktur haben und an Freiheit haben, was ganz, ganz anderes ist und wie als das bei jeder anderen Gemeinde ist, die ich jemals kennengelernt habe. Und dass uns das mir zum Guten gereicht, dass es uns aber auch zum Schlechten gereicht. Ich habe euch hier Pünktchen mitgebracht, damit das dann auch wie schön aussieht. Also erst die meisten Gemeinden, die es in Deutschland so gibt. Es gibt in der das nennt man Bounded Set, kommt irgendwo aus der Soziologie, klingt super, aber ich weiß nicht, was es heißt. In der Mitte ist ein Punkt, das ist Jesus, also jede Gemeinde, die irgendwo biblisch ist, wird Jesus als Mittelpunkt haben, das ist das, worum es geht. Ich habe noch etwas demütig einen zweiten Kreis darum gefügt, weil es mir so ein bisschen arrogant vorkommt, irgendwie zu sagen, so wir predigen hier Jesus allein und es geht irgendwie nur um Jesus. Das ist echt totaler Quatsch. Es gibt immer noch irgendwie Kultur dabei und Theologie, um die es da geht. Und es ist nicht Jesus allein, Gesundheit. Dann gibt es Gemeindemitglieder, die ich hier als blaue Punkte dargestellt habe. Ich weiß nicht, warum ich blau genommen habe. Ich meine nicht, dass irgendwie Gemeindemitglieder prinzipiell blau sein müssen. Ist auch gar nicht so. Aber das sind die Leute, die zur Gemeinde gehören und die sich auf diesen Mittelpunkt, nämlich Jesus, zu bewegen. Die stehen an unterschiedlichen Stellen, manche sind geistlich weiter als andere, einige sind gerade erst neu zum Glauben gekommen, ein paar sind schon 45 Jahre dabei, einige irgendwie drehen sich irgendwie ganz stark um Jesus, einige weniger, also man kann nicht genau sagen, wo alle stehen. Und dann gibt es in den normalen Gemeindeformen, gibt es dieses Dreieck und dieses Dreieck bestimmt darüber, wer drin ist und wer draußen ist. Deswegen werden jetzt auch gerade die Punkte, die draußen sind, werden hellblau. Und das sieht dann so aus, dass man sich viel Gedanken darüber gemacht hat, was in der Gemeinde Gottes legal ist. Und man hat Gemeindeordnung geschrieben. Und es gibt irgendwie verschiedene Punkte in jeder Gemeinde, die darf man als Christ einfach nicht machen. Das kann sich je nach Theologie irgendwie total voneinander unterscheiden, aber Gemeinden haben normalerweise ein Werteset und wer in diesem Werteset nicht drin ist, der fliegt raus oder wird ansonsten irgendwie anders bestraft, darf irgendwelche Dienste nicht mehr machen oder verschwindet irgendwie gleich von der Gemeindeliste oder aber wird mit Hausverbot geahndet oder wird im Garten beerdigt oder was auch immer, je nachdem, wo die Gemeinde ist und was so die Werte sind. Und normalerweise gibt es immer irgendwie so diese moralischen Sachen. Und die moralischen Sachen sind in Gemeinden im Allgemeinen wie sehr, sehr hoch im Kurs. Und so sagen die meisten Gemeinden, wer bei uns dabei sein will, der darf zum Beispiel nicht in wilder Ehe leben. Ich weiß gar nicht, ob es den Ausdruck wilde Ehe noch irgendwo gibt, irgendwie außerhalb der frommen Szene, aber es bedeutet irgendwie, dass zwei Leute ohne Trauschein irgendwie miteinander zusammenwohnen, und das ist illegal, selbst wenn sie unterschiedlichen Geschlechtes sind. Über den anderen Fall will ich gar nicht reden. Was also irgendwie für die meisten Gemeinden eine absolute Katastrophe ist. Und wenn man das macht, irgendwie, dann kann man davon ausgehen, dass man erst das Gespräch mit dem Hauskreisleiter hat, der versucht, einen wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen. Und wenn es mit dem Hauskreisleiter nicht funktioniert, dann hat man danach das Gespräch mit der Gemeindeleitung. Und wenn man das irgendwie weiß, also wenn der Gemeindeleiter kommt und sagt, hier, du findest dich am nächsten Dienstag um 15 Uhr bei uns ein, dann weiß man auch schon gleich, dass man eine kugelsichere Weste anziehen sollte. Und je nachdem, was für eine Gemeinde das ist, wie kann das total unterschiedlich sein? Gibt auch irgendwie, glaube ich, bis heute Gemeinden, wo man irgendwie nur bestimmte Stilrichtungen irgendwie vertreten darf und wo man das Gespräch mindestens mit dem Hauskreisleiter kriegt, wenn man Rockmusik hört oder Rapmusik, nur im modernen Sprachgebrauch. Und man kriegt also für alle möglichen Sachen richtig Ärger und stellt sich selber irgendwie mit seinem Verhalten außerhalb der Gemeinde. Und das kann man jetzt irgendwie sehr negativ darstellen und es ist natürlich auch so, dass solche Systeme irgendwie einen Hang haben zu Gesetzlichkeit, irgendwie zu Erstarrung, dass so ein Pionierpotenzial irgendwie damit schon fast irgendwie ausgeschlossen wird und dass gerade kreative Leute sich unwohl damit fühlen. Aber es hat auch irgendwie etwas total Positives. Und das Positive ist, wenn man einen gemeinsamen Maßstab hat, dem man folgt, dann machen das eigentlich alle Leute und es ist wesentlich einfacher, sich innerhalb dieser Grenzen Jesusmäßig zu verhalten. Also wenn alle Leute, die du kennst, nicht schlecht über andere reden, dann wird es dir selber leicht fallen, aufzuhören, schlecht über andere zu reden, weil du jedes Mal eine schlechte Reaktion kriegst, wenn du anfängst zu lästern. Und das machst du irgendwie ein, zwei Mal und dann kannst du das aber auch eigentlich nicht mehr sehen, irgendwie, dass so deine Gesprächspartner die Arme verschränken und sich abwenden und du noch so sagen, ja, oder möglicherweise sogar offenen Widerstand irgendwie bringen und sagen, das ist gegen das Wort Gottes. Also hörst du irgendwann auf zu lästern. Und das ist irgendwie eine Sache, die uns wirklich helfen kann, ein ordentliches Leben zu führen, das sich an diesen Maßstäben ausrichtet, die wir oder die meisten von uns möglicherweise in diesem Punkt haben. Also wenn es irgendwie diese Maßstäbe gibt, wenn es diese festen Regeln gibt, ist es leichter, sich positiv zu verändern, als wenn es diese Regeln nicht gibt. Und die Sache ist die, dass Gemeinden, die nach unserem Modell funktionieren, dass die total anders laufen. Wir haben auch irgendwie Jesus als Mittelpunkt, jedenfalls stellen wir uns das so vor. Wir haben auch blaue Gemeindemitglieder, diesmal sogar wörtlich, ja, nur so mehr als andere höre ich gerade, die bewegen sich auch auf Jesus zu und auch wie unterschiedlich schnell und stehen an unterschiedlichen Punkten, aber es gibt keine In-Out-Kriterien. Und es ist also tatsächlich so, irgendwie, um aus dieser Gemeinde rauszufliegen, würde es nicht reichen, Vater und Mutter erschlagen zu haben. Also da müsste schon irgendwie auch ein richtiges Vergehen irgendwie stattgefunden haben. Und bei sowas irgendwie würden wir vielleicht auch müde mit den Achseln zucken und Gebet anbieten. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wie das noch mehr als das passieren wird. Ich erinnere mich, Ich erinnere mich, dass wir einmal irgendwie jemandem Hausverbot angedroht haben und der kam echt von einer ganz, ganz fiesen Sekte und hat hier irgendwie die Pferde scheu gemacht und haben wir auch gesagt, okay, wir haben jetzt mal ein Gespräch mit dir und das war auch nicht irgendwie so, wir bitten dich irgendwie zu einem Gespräch, sondern echt, du kommst dann und dann hier hin und dann reden wir mit dir. Und dann haben wir ein bisschen mit dem geredet und dann wollte er uns auch davon überzeugen, dass wir auch gar keine Christen sind und total auf dem falschen Weg sind und dass Gemeinde irgendwie total unjesusmäßig ist. Und dass wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, mein Freund, das geht gar nicht so. Irgendwie, wenn ich noch einmal mitkriege, dass du sowas hier erzählst, dann kriegst du Hausverbot. Der ist dann aber auch nicht mehr gekommen. Also wir mussten das irgendwie noch nicht mal aussprechen. Und dann haben wir einmal irgendwie jemanden rausgeschmissen, der hier also wiederholt und ganz viel Geld geklaut hat und das also noch nicht mal zugeben wollte, irgendwie als wir ihm da Fotos von gezeigt haben, wie er es gemacht hat. Also total krasse Situation eigentlich irgendwie und der war also sowas von unbußfertig, dass wir dann auch gesagt haben, okay, irgendwie das geht jetzt gar nicht, um dich zu schützen und um uns zu schützen. Du kommst bitte nicht mehr oder du kommst erst wieder, wenn du das jetzt mit dir in Ordnung gebracht hast und mit dem Herrn, dann kannst du es auch mit uns in Ordnung bringen. Aber so eigentlich, wie passiert das bei uns nicht? Also man kann tatsächlich eigentlich fast alles zumindest wie bei uns machen. Und wir sind in dieser Gnadenseite extrem gut. Und das bringt aber auch so diesen Negativpunkt mit sich, dass es bei uns schwerer ist als in anderen Gemeinden, sich jesusmäßig zu entwickeln und charakterlich weiterzukommen. Wir haben nicht diese Strukturen, für das wir jemanden darauf ansprechen, irgendwie das, was du machst, ist total falsch, also zumindest nur total selten. Und das macht es, macht manches schwieriger. Und ich glaube irgendwie, dass es damit zusammenhängt, irgendwie, dass wir zumindest irgendwie in der Gemeindeleitung eigentlich auch alles Leute sind, die sehr nach Freiheit streben, die davon irgendwo ausgehen. Also ich selber bin Jahre davon ausgegangen, dass jemand, der sich bekehrt und der Jesus im Mittelpunkt hat, sich auch positiv verändern wird. Und bin eigentlich immer wieder überrascht davon, wie bis heute, dass das nicht der Fall ist, oder dass es durchaus möglich ist, sich zu bekehren und danach einfach weiterzuleben wie vorher und sich überhaupt nicht irgendwie zu verändern und gar nicht irgendwie mit Jesus weiterzukommen. Und es ist eigentlich total tragisch. Und ich glaube, dass wirklich ein Teil des Problems ist, dass wir diese Struktur haben, dass wir diese hohen Werte auf Freiheit legen und dass wir deswegen wie das Korsett, das viele Menschen brauchen, gar nicht bieten. Und immer wenn ich Statistiken darüber lese, also dann verändern sich die Werte mal. Aber so normalerweise sagt man, dass die Menschen, die eine genügend hohe Eigenmotivation aufbringen, um sich positiv zu verändern und auf ein Ziel zuzugehen, das sie sich gesteckt haben, dass der irgendwo zwischen 5 und 10% liegt. Das heißt also, dass, sagen wir mal, 90%, vielleicht wenn wir mal ein bisschen noch niedriger rechnen, 80% der Leute eigentlich eine externe Motivation brauchen, die ihnen hilft, irgendwie ihre Ziele zu verwirklichen und die extreme Schwierigkeiten haben, im Leben weiterzukommen, wenn das nicht der Fall ist. Und deswegen gebe ich euch mal ein paar Tipps, was man machen kann, um sich trotzdem auch in einer Struktur wieder unseren weiterzuentwickeln und wie es möglich ist, mir so ein paar Strukturen sich aufzubauen, die einem beim positiven Verändern helfen. Ist überhaupt nicht vollständig, deswegen könnt ihr auch mal selber überlegen, ob ihr vielleicht etwas habt, was ihr euch selber an Struktur gebaut habt und dann können wir da gleich gerne nochmal irgendwie zusammenpacken, aber das sind so meine paar Punkte. Also Möglichkeiten einer Hilfsstruktur. Predige ich mir eben weiter. Jetzt wäre ich gerade auch total schlau, irgendwie mir das Mikro geben und in die Flasche sprechen. Ja, ich darf nicht zwei Sachen gleichzeitig in der Hand haben. Das Erste, man kann sich einen Partner suchen, mit dem man seine Fortschritte oder Rückschritte in einem Bereich ehrlich bespricht. Zum Beispiel, man stellt fest, ich habe ein echtes Problem mit Spielen. Und das habe ich gehört, dass das irgendwie immer mehr werden, irgendwie dass so Internetsucht zunimmt, dass es Leute gibt, die eigentlich fast gar nichts anderes mehr machen, als irgendwelche Computerspiele spielen und eigentlich sich viel vorgenommen haben für den Tag, aber dann doch irgendwie feststellen, jetzt habe ich irgendwie gerade 12 Stunden World of Warcraft gespielt und habe irgendwie gar keine Zeit mehr, irgendwelche anderen Sachen zu machen. Das ist zum Glück auch mal ein Problem, mit dem ich echt gar nichts zu tun habe. Ich habe mal ein paar Computerspiele gespielt. Das letzte war, glaube ich, vor 5 Jahren. Und bei den meisten bin ich noch nicht mal zum Ende gekommen, weil wenn dann am Ende so ein Endgegner auftaucht und ich den beim 5. Mal immer noch nicht platt gekriegt habe, dann ist mir das auch egal und dann höre ich auch wieder damit auf. Außerdem habe ich immer Rückenschmerzen gekriegt und deswegen ging das nie länger als 2 Stunden. Also wenn man so ein Problem hat, dann kann das echt helfen, sich mal jemanden zu suchen, einen Partner, mit dem man darüber sprechen kann und mal wie ganz ehrlich irgendwie auspacken und sagen, ich habe echt ein Problem damit. Ich weiß, es ist ein totaler Zeitfresser und ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Ich kann irgendwie morgens nicht mehr pünktlich aufstehen, irgendwie ich komme abends irgendwie nicht mehr pünktlich ins Bett, irgendwie, weil ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie da am Ballern bin und ich weiß, es macht mein Leben echt total kaputt. Und dann kann man irgendwie ja regelmäßig mal mit dem sich treffen, so nach einer Woche oder einem Monat und kann dann sagen, so ja, die letzte Woche war echt eigentlich super. Ich habe es geschafft, irgendwie nur so 2 Stunden irgendwie mal hin und wieder zu spielen und eigentlich bin ich wieder ganz zufrieden. Und dann gibt es vielleicht auch andere Wochen, wo man ganz ehrlich sagen muss, so diese Woche war es total schrecklich. Ich habe 80 Stunden geballert und das war irgendwie gar nicht gut. Und man kann für sich beten lassen und hat jemand, der auch mal nachfragen kann, irgendwie, ob man so bei den Zielen, die man sich gesteckt hat, ob man dabei geblieben ist und ob man weitergekommen ist oder nicht. Und es kann unheimlich was helfen. Redet man oft von Rechenschaftspartnern oder Rechenschaftspflichtigen, also man sucht sich wirklich jemanden und sagt, ich will dir Rechenschaft geben, ich will, dass du in diesen Bereich meines Lebens reinguckst und ich will, dass du mir hilfst, um wieder weiterzukommen, dass ich nicht irgendwie das vergesse und dann wieder irgendwie Business as usual mache, sondern ich will wirklich irgendwie da durchkommen und ich brauche jemanden, dem ich da irgendwie sagen kann, ob ich weiterkomme oder nicht. Zweite Möglichkeit habe ich öfter mal gehört, ist, wer ein Problem mit Beten hat, kann sich zum Beispiel morgens verabreden mit jemandem, der um die gleiche Uhrzeit aufsteht und telefonisch mal eine Viertelstunde mit dem beten. Ich habe sowas selber noch nie gemacht, deswegen kann ich keine Erfahrungswerte weitergeben, habe es aber halt schon von einigen Leuten gehört, wo 2 Leute vielleicht immer um 6:30 aufstehen mussten, um mal um 8 bei der Arbeit zu sein und sich dann irgendwie um 7:15 dann verabredet haben und eben den Tag mit zusammen durchgebetet haben. Und so hat man auf jeden Fall schon mal irgendwie mit Gott in den Tag gestartet und hat es nicht einfach vergessen. Und wenn man es nicht macht, irgendwie dann passiert es ja doch irgendwie, dass man dann irgendwie später aufsteht oder irgendwie doch noch unter Stress gerät. Und man kriegt es oft nicht hin, irgendwie das dann morgens irgendwie zu machen. Und dann ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der das vielleicht mitmacht. Dritte Möglichkeit, man kann einen Hauskreis besuchen oder einen gründen. Und ich habe extra das oder einen Gründen dazu gemacht, weil ich weiß, dass Hauskreise ein rares Gut sind in dieser Gemeinde und dass es nicht möglich sein wird, wie immer bestehende Hauskreise zu finden. Aber es ist ja auch möglich, irgendwie mit ein paar Leuten zusammen einen Hauskreis zu gründen und zu sagen, wir wollen doch wenigstens uns einmal unter der Woche abseits vom Gottesdienst mal treffen, um über Gott zu reden, zusammen zu beten, vielleicht ein frommes Buch irgendwie zusammen durchzulesen und da nochmal so eine geistliche Oase in der Woche zu schaffen. Ist eine Sache, die vielen Leuten irgendwie sehr weiterhilft und die absolut empfehlenswert ist. Man kann sich einen Seelsorger suchen, um was zu beichten, wenn einem etwas auf der Seele brennt. Und ich weiß, so im protestantischen Bereich, wo wir zugehören, ist Beichte oft irgendwie so ein Reizwort, so ein aber geht hier jetzt gar nicht wie um Beichtstühle und Mariengebete, sondern worum es geht, ist irgendwie, dass viele Menschen irgendwie etwas haben, was ihnen echt irgendwie auf der Seele brennt und sie nachts nicht schlafen lässt und wo sie nicht mit klarkommen. Und dass es extrem hilfreich sein kann, jemanden zu haben, dem man es einfach mal sagt. Und das muss irgendwie keiner sein, den man bezahlt. Also Seelsorger klingt jetzt so professionell. Kann auch ein Freund sein, kann ein Fremder sein. Manchmal ist ein Fremder tatsächlich irgendwie einfacher als jemand, den man so gut kennt. Aber wo man sich einfach mal irgendwie Sachen von der Seele redet, sich mal von Schuld freisprechen lässt. Und auch das können wir ja machen. Wie das sagt Jesus ja irgendwie auch ganz deutlich. Also wir können Vergebung zusprechen, können sagen, irgendwie, dass jemand, mit dem wir gerade gebetet haben, dass Gott ihm vergeben hat. Und das kann echt irgendwie einiges auslösen, sowas zu machen. Und man kann etc. Und etc. ist irgendwas Lateinisches und heißt und so weiter. Also es gibt viele weitere Möglichkeiten, die man machen kann. Und ich würde euch das gerne irgendwie zum einen auch mal als Hausaufgabe mal mitgeben, doch mal irgendwie zu gucken, in welche von den Kategorien ihr reingehört. Also ob ihr eher irgendwie Leute seid, die ein bisschen Druck von außen brauchen und es hilft ihnen, Rechenschaftspartner zu haben oder irgendwie anderweitig Leute, die ihnen weiterhelfen im Leben, oder ob ihr zu den wenigen Prozent gehört, die da gar nicht drauf klarkommen und die lieber alleine durchs Leben gehen. Und wenn ihr dann mal ganz ehrlich mit euch seid und sagt so, ja, eigentlich gehöre ich doch immer so zu dieser Mehrheit von Leuten und ich brauche jemand, der mein Leben guckt, ich brauche jemand, der mir weiterhilft, dann auch mal irgendwie zu überlegen, wie das möglich ist, den zu kriegen. Denn es ist wahrscheinlich nicht so, dass wir jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 3 Wochen hier uns als Gemeinde wie total ändern und jede Menge In-Out-Kriterien bestimmen und gucken, ob wir einen ehemaligen Stasi-Offizier finden, der uns darin ausbildet, die Sachen dann auch wirklich durchzuziehen und uns gegenseitig zu kontrollieren. Das kommt vielleicht auch irgendwann mal, aber das sehe ich jetzt noch nicht so für die nächste Zeit. So dass es also wirklich auch wichtig wäre, sich da irgendwie selber drum zu kümmern, dass du ein Korsett kriegst, das dir hilft, aufrecht durchs Leben zu gehen, und das dann auch wirklich zu versuchen umzusetzen. Und da das ja eigentlich auch eine gute Einleitung wäre in ein Zeugnisteil, weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch geht oder ob ihr alle schon total platt seid. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich stundenlang geredet habe. Jedenfalls ist mein Mund schon ganz trocken. Aber wäre das auch schön, oder ich würde das Mikro auch offen machen dafür, falls ihr irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt oder habt irgendwelche Ideen, wie man sich noch eine Struktur im Leben schaffen kann, um sich Jesus-mäßig zu entwickeln, dann wäre das auch schön, da von euch zu hören. Und dazu gebe ich dann das Mikrofon an Roland weiter, der Moderator heute ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Storch. Ja, und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, da was zu sagen. Vielleicht hat der ein oder andere da gerade, ist dem was gekommen oder eventuell, was auch völlig okay ist oder auch gewünscht ist, wenn ihr jetzt was anderes auf dem Herzen habt, was gerade beim Lobpreis vielleicht.